Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert. Der wahre Marstrom-Komplex.
Ich bin Santa.
Ich bin Santa und ich habe geteilt.
Und ich bin Santa.
Ich bin der Santa, ich habe auch geteilt.
Ja, viermal Santa. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Wir sind hier wieder in unserem Westfunk-Studio in Bonn und begrüßen euch zu einer wunderbaren Folge, und zwar Episode 54 Badab Malstrom Komplex Römisch 9. Und heute unterhalten wir uns über die Executioners. Hurra!
Oh ja.
Hallo. Aber,
Freude.
Und bevor wir das machen, starten wir natürlich ganz gewohnt mit unserem Badab Progress. Da ich mich zuerst vorgestellt habe, würde ich auch direkt anfangen, wenn das für euch in Ordnung ist.
Natürlich.
Sehr schön. Ich baue gerade an meiner Dschungelplatte für unsere Badab War-Kampagne. Sollte eigentlich eine Tranquility 3-Kampagne werden durch unser kleines Event, was wir in Köln im September, genau genommen am 2. September vorhaben. Wird es jetzt aber eine generische Dschungelplatte. Und ja, da bin ich gerade hart mit der Airbrush am Holz und habe da auch heute alle Grundfarben mit abgeschlossen. Und werde morgen anfangen, das Ganze mal richtig nach allen Regeln der Kunst durchzubürsten. Und ja, kann dann sogar schon anfangen, da so zumindest an die Flussböschung, ich mache einen kleinen Fluss da drauf, ja, der später auch mit Resin ausgegossen wird und so, und werde an die Flussböschung dann schon mal so ein paar Pflanzen und sowas kleben. Dafür habe ich gerade bei PK Pro eine fette Bestellung gemacht. Ich hoffe, die kommt die Woche an. Hab aber auch noch von Games Workshop diese Braken-Dinger, also diese komischen Alien-Pflanzen, die sind auch ziemlich cool. Das Plastik ist ziemlich weich, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das so gehört, wenn man damit noch irgendwas machen soll. Ich weiß, es gibt auch diese Ranken, da macht das natürlich voll Sinn, wenn die ein bisschen weicher sind. Ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob die so weich sind, weil die bei ziemlich hohen Temperaturen ein paar Tage in meinem Auto lagen. Ich weiß nicht, ob da einer von euch Erfahrung mit hat.
Nee, keine Ahnung.
Gar nicht.
Das fühlt sich so ein bisschen an wie so Actionfiguren-Plastik tatsächlich. Also ich finde es jetzt dafür nicht schlimm. Bei einer Figur
also so würde
ich das schon irgendwie abfacken. Die sind richtig weich, ja.
Krass.
Und ja, aber ließ sich alles bisher normal bemalen. Ich habe jetzt einen Gussrahmen in Gelb gesprüht, einen in Grün. Und ja, die werde ich auf jeden Fall in die Uferböschung mit ranmachen und so. Und dann noch mit so Aquariumpflanzen den Fluss auskleiden. Und die Platte, außer dem Fluss, wird die relativ plain, damit man viel modulares Gelände darauf stellen kann. Also wenn die Platte fertig ist, bin ich, glaube ich, bis Köln damit beschäftigt, Geländestücke dafür zu bauen, dass man ein bisschen Abwechslung auch hat. Ja, das
klingt doch super. Badab
Progress. Ich habe geheiratet vor kurzem, ich hatte nicht viel Hobbyzeit, aber was ich gemacht habe, war diese Dschungelplatte anzufangen mit der Unterstützung meiner 3,5-jährigen Tochter. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Grabowski, was hast du denn so Badab-mäßig geschafft in den letzten Wochen? Es kommt mir vor, als hätten wir Monate nicht aufgenommen. Ich muss so heute erstmal nochmal googeln, welchen Anschluss ich für mein Mikrofon benutzen muss bei meinem Laptop.
Oder? Das kann ich dir aber natürlich verraten, Zuckerschnute, mir geht das nämlich ähnlich. Und naja, also ich habe mein Fire Angels Kill Team jetzt komplett fertig. Das ist, also da ist nichts mehr dran zu tun, ist komplett abgeschlossen. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil das kommt schon ganz geil, dieses Schema mit so dreckig alten Silber und Rot dazu. Das ist geil, simpel, aber das funktioniert, ist richtig gut. Und ich bin ganz schwer bei unserer Killteam-Platte dabei, vielmehr gesagt, bei der Badab-Killteam-Platte, die uns in eine malerische Welt der alpinen Genüsse entführen wird.
So, ah, da also sind wir wieder bei Anton aus Tirol.
So ungefähr. Ne? So ungefähr. Ich hole mal gerade meine kleine Strickmütze, die weiße. Und
wenn Anton Naves wieder in seiner Lederhose aufspielt.
Nee, die geht richtig gut voran. Die ist jetzt ja für das Tabletop-Freibeuter Sommerfest hier in Bergedorf jetzt in 2 Wochen. 2 Wochen sind das, ne? Der 15. Ja, doch. Unter anderem natürlich für unser Event in Köln. Und ich habe jetzt alles an Gebäuden, was da drauf kommt, weil das wird mehr so eine Diorama-Platte mit, also eine feststehende Platte. Da ist jetzt eigentlich soweit alles gewascht. Ab morgen kann es dann losgehen mit Durchbürsten und Pigmenten und so weiter. Und dann kommt noch die Bepflanzung und dann ist ja Lachs fertig, ne? Würde ich mal so sagen, wie es ist. Ich bin mega gespannt, wie sich das darauf zocken wird, weil da nicht viel modular dran sein wird, eigentlich gar nichts.
So, ja, aber ist klasse, also kann ja auch geil sein. Ist zu dem Sommerfest haben wir auch noch eine kleine Audiobotschaft. Die würden wir hinten raus an die Sendung ranhängen, richtig?
Hinten raus reinhängen, uns einen reinhängen. Auf jeden Fall, ja. Der liebe Mo hat noch mal so ein paar Infos am Stissel, die er mir freundlicherweise zukommen lassen per Voicemail. Und das kommt dann im Anschluss der Folge nach der Playlist oder vor der Playlist. Irgendwie sowas, da wird das dann dran gebastelt. Und was habe ich noch gemacht an Butter Progress? Es ist jetzt nicht so, also es so gesehen theoretisch habe ich heute schon so ein bisschen Brainstorming betrieben, weil der liebe Andy mich dazu genötigt hat, anstelle von einem weiteren Killteam dann doch mal Marker für die Dschungel-Killteam-Platte zu bauen. Und da bin ich schwer im Überlegen, wie die aussehen können. Und irgendwie, ich habe jetzt in den letzten Tagen mit meiner Frau zusammen die komplette Indiana Jones-Reihe geguckt. Von daher bin ich so ein bisschen heiß drauf, habe ich Bock drauf. Ich habe viele
auch Ideen. Den ganz neuen?
Hm?
Auch den ganz neuen?
Nee. Natürlich habe ich den 4. ausgelassen, weil der scheiße ist. Und den 5. habe ich halt noch gar nicht gesehen. Aber die ersten 3, die sind halt gut. So.
Ja.
Ja, aber den 5. gucken wir bald wahrscheinlich in sehr, sehr guter Gesellschaft mit 50% der Alltagsphilosophen zusammen. Das wird ganz schön.
Das wird schön.
Das wird richtig gut werden.
So mit Händchen halten.
Ja, ja. Nico oder Dennis,
wer kommt als nächstes? Ich bin relativ schnell abgebügelt. Ich weiß nicht, ob es da... ja, ich bügel gerne. Das ist halt leider mein neues Hobby und das betreibe ich aktuell sehr intensiv. Bügel, ja, ich bügel alles. Ich bügel auch Figuren. Die sind dann richtig groß, so Handteller groß. Aber die sehen schön aus, wenn sie gut bemalt waren.
Zwei Dimensionen.
Ja, das ist eine neue Art von hey, ich bin an so einem Spielsystem dran. Aber das
Nico sieht dann aus seine Figuren auch nur noch zu Hause auf dem Tintenstrahldrucker aus
und stellt
die dann
auch
so ein kleines. Das ist richtig gut.
Das sieht aus wie Window Color aus den 90er Jahren. Oh, jeez,
das wird witzig.
Oh, jeez, ja. Mütter hassen diesen Trick.
Nee, aber im Großen und Ganzen wirklich viel los gewesen. Ich sag mal eher familiär. Aber ich habe mich, auch wenn ich eigentlich schon fertig sein wollte, also komplett fertig, ich beschäftige mich mit der zweiten Hälfte meiner Sons of Medusa. Gleichzeitig.
Mit den Beinen.
Doch. Und ich habe auch jetzt mal endlich es geschafft, einen Predator, also die Waffen, zu magnetisieren. Also war ein bisschen Dremel aktiv. Der soll, ja, wird wahrscheinlich auch ein Teil des Sons of Medusa werden. Da bin ich auf jeden Fall zugange und ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge kleinteiligen Kram rausgesucht, so Bits und Co. für insgesamt werden es
5.000 Euro.
10 also. Nova Marines. Genau, Nova Marines, da habe ich jetzt schon ein bisschen was zusammengetragen und angefangen, das zu entgraten. Und ich liebe Entgraten. Kann echt? Die Ironie nicht so rüber, ne? Nee, ich hasse Entgraten.
Ach so, okay. Ich bin ja bereit, mittlerweile einfach alles zu glauben, ne? Die Welt ist so ein merkwürdiger Ort geworden. Ich glaube einfach alles, was die Leute mir erzählen, weil ich denke mir immer so, ja, warum das nicht auch noch?
Deswegen, Entgraten
glaube ich dir, wenn du sagst, Entgraten ist dein Ding.
Dennis, hör mir gut zu. Die Welt ist ein Zylinder.
Der Zylinder?
Der Zylinder vom Monopoly-Mann.
Ach, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
Auch gute Kapitalismuskritik.
Oh ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein extrem, so wenn du so pseudo-linke Rapper, das könnte richtig gut passen.
Ja, aber so viel war es das dann
nicht gut.
Mir und mein Progress.
Der Progress. Das, wenn man viel miteinander abhängt und dann sich danach besser. Ja. Cool. So, ja, ich habe mein Red Scorpions Kill Team fertig. Ich hatte ja zuerst gedacht, als Spezialist könnte ich den Support Terminator nehmen, aber dann habe ich gesehen, so, nee, den kann ich einfach nochmal in ein Fireteam packen. Deswegen habe ich mir dann noch, da ich ja jetzt einen 3D-Drucker zu Hause stehen habe und damit auch umgehen kann, gelernt habe, habe ich mir dann einen wunderbar vom lieben Fummelfinger, a.k.a. Bolterjugend Itstein, modellierten Terminator Librarian ausgedruckt und bemalt. Also damit sind schon mal die Red Scorpions fertig. Und habe ja, wo wir einen Tag, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben, habe ich ja, also beziehungsweise einen Tag danach sind wir in Urlaub gefahren, Kurzurlaub über Pfingsten nach, Gott, Pfingsten, das fühlt sich also so lange her an, nach Belgien, habe auf dem Weg dahin mich über Exorzists irgendwie eingelesen und war dann, ich dachte mir so, okay, du musst jetzt dringend Exorzists bauen und die habe ich auch kurz vor fertig und nebenbei habe ich hier meinen Illuminierten direkt vor mir stehen, den ich jetzt noch nach einem John Blanche Artwork baue. Genau. Das ist mein Badab Progress. Ja, ah ja, und ich habe die Nighthack ausgedruckt. Ja. Ja, und ich habe die STLs für die Nighthack mir runtergeladen und einmal ausgedruckt.
Nein, echt?
Jawohl, passend zum Thema. Habe ich Andy auch rübergeschickt.
Ja, dann
Nighthacks für alle.
Mein Freund. Sofort.
Ja, yeah. Können wir auch die Shownotes packen. Ja.
Ja, schön. Das klingt doch alles fantastisch. Die Nighthack hattest du doch sogar schon zusammengebaut, einmal in die Gruppe reingestellt, als Foto davon.
Das kann gut sein. Ja, ich hatte mir zuerst eine Datei so runtergeladen, aber ich habe da irgendwie scheiß Supports gesetzt und war aber auch nicht der Retaliator-Class Grand Cruiser, der die eigentlich ist. Das war nur da hatte irgendjemand nicht so viel Recherche und dann immer noch ein wunderschönes Modell modelliert, aber es ist ja anscheinend allem Anschein nach die Retaliator Class Grand Cruiser. Ja.
Schön, schön, schön.
Viele Probedrucke.
Ja, da haben wir doch alle ein bisschen was gemacht. Santa ist leider heute nicht dabei. Und ich muss einfach nochmal wieder sagen, wie froh ich bin, dass wir heute eine Podcast-Aufnahme haben, weil es kommt mir einfach vor wie eine gefühlte Ewigkeit. Wir haben durch meine Hochzeit tatsächlich ein bisschen vorgearbeitet und voraufgenommen. Aber es kommt mir wirklich so vor, als hätten wir uns 3 Monate nicht gesprochen. Das ist hier eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ja, wollen wir reinstarten in die Folge?
Auf jeden Fall.
Alles klar. Also Episode 54, Badab Malstrom Komplex, Römisch 9 und los.
Ab geht die Feld der Fahrt. Ja, die Executioners ist ein Orden der dritten Gründung, Anfang des 32. Jahrtausends. Und das war auch gut, dass sie da halt rauskamen. Da waren sie nämlich auch gleich schon recht gefordert, aber dazu später. Ja, sie sind der Gensaat der Imperial Fists entsprungen und haben tatsächlich jetzt in ihrer 8000 Jahren währenden Geschichte so viel Ehre angehäuft, dass sie mittlerweile einige Nachfolgeorden haben gründen dürfen, zu denen sie im Vergleich zu anderen Orden extrem gute und innige Bindung beibehalten. Sei es jetzt, ich weiß jetzt nicht, Austausch wie zum Beispiel beim Fest der Klingen oder irgendwelche, ich denke vielleicht auch gemeinsame Unterfangen, aber auf jeden Fall hören die voneinander. Also die schreiben sich ihre Briefe. Genau, und der Chapter Master ist Akash Harkonnen. Erstmals, das habe ich nicht ganz verstanden, Fafnir Ran.
Ja, der erste Chapter Master war.
Ach so, rum war das, okay. Ach so, nee, der erste, ja. Gut.
Ja, ich merke schon auch Fafnir Ran, also jetzt mit deinem Gestammel und Gestotter, ich habe mir das schon ein bisschen so gedacht, dass du da nicht viel Ahnung von hast. deswegen.
Meine Güte.
Fängt der schon wieder.
Es tut mir auch leid. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum wir so lange nichts gemacht haben, weil ich einfach keinen Bock auf euch Dilettanten habe. Deswegen, ich würde einmal kurz rausgehen und mir einmal fachkundige Unterstützung holen, wenn es um Fafnir Ran geht.
Ja, dann verpiss dich.
Boah, endlich weg von diesen Dilettanten. Jetzt aber erstmal runter den Gang hier. Sag mal, was ist denn das für epische Musik? Naja, wenn das so ist,
Und so schreite ich schnellen Schrittes durch die Korridore unserer altehrwürdigen In nomine Imperatoris Neo Nihilos. Immer in dem Wissen, dass mich das Ziel meiner Reise erleuchten wird. Die plaststahl verstärkten Gewölbe auf dem Weg in das Skriptorium werfen tiefe Schatten auf die uralte Servorüstung, welche mich krachend über die steinernen Fliesen trägt. Das Wimmern der Bittsteller und die leeren Blicke von dutzenden Servitoren begleiten mein Voranschreiten, bis ich letztendlich die Tore der legendären Halle des Staubes erreiche. Kerzenscheine leuchtet die Inschrift auf den schweren Messingtüren. Staub des Kosmos, Sand des Immateriums, Warp Dust prangert in hochgotisch auf dem verwitterten Material und gibt mir eine Ahnung, was mich erwartet.
Wer wagt es, meine Hallen zu betreten?
Ach, das ist wohl meine Wenigkeit. Julian, du bist voll in der Rolle. Die epische Musik ist aber durch, also wir können auch normal sprechen.
In dem Fall können wir auch normal reden, ja. Wir müssen noch nicht Spakonesisch reden.
Ja, das stimmt.
Andy, wie kann ich dir helfen? Was bringe ich dir?
Ja, ich dachte, ich besuche dich hier mal, weil immer nur mit meinen 3 bis 4 Kompagnons zu sprechen, ist ja auch irgendwie lame. Und ach man, die haben heute auch schon wieder so viel Scheiße gelabert, da dachte ich, ich komme mal zu dir hier rüber. Und bei der Inschrift auf der Tür dachte ich mir schon, dass ich dich hier treffe. Ja, wir besprechen heute die Executioners und ja, da wir beide ja Siege of Terror mäßig ein bisschen mehr drin sind als alle anderen, würde ich jetzt mal fast behaupten, dachte ich mal, wir beide reden ein bisschen über Fafniran.
Oh, Fafniran, auf jeden Fall nicht so der Ordinary Imperial Fist, genau eigentlich wie Sigismund auch und genau deswegen mag ich ihn auch ziemlich.
Auf jeden Fall, ist ja quasi, ja kann man fast so sagen, einstellungstechnisch so ein bisschen so ein Space Wolf unter den Imperial Fists, würde ich jetzt fast sagen.
Ja, naja, so ein bisschen World Eater, bisschen Space Wolf, da ist irgendwie alles drinne. Oder beziehungsweise was die World Eaters hätten vielleicht sein können, wenn sie nicht, naja, auf den einen oder anderen Nagel getreten wären, sagen wir es mal so.
Genau, wenn sie nicht ganz so tief in der Nase gebohrt hätten.
Ja, und das im Hinterkopf wieder rausgekommen wäre. Ja, Fafniran, späterer Gründer der Executioners, tatsächlich gar nicht zur ersten Gründung natürlich, weil Legionssache, aber auch nicht zur zweiten Gründung. Erst bei der dritten Gründung durfte der gute Mann mal ran.
Ja, das fand ich auch richtig krass, ne? Also das ist ja echt schon, du hast ja schon einige Zeit ins Land gegangen, was die Horus Heresy angeht, ne?
Das war ja dann auch nach diesen, auf Englisch heißt es, glaube ich, Times of Scourging oder so, also diese Kriege der Rache, wo sie halt alles weggeprügelt haben, was halt noch von den Verrätern in der Galaxis war.
Also auch ja, genau.
Iron Cage also und so.
Die dritte Gründung war, glaube ich, 01M32 oder sowas. Also da ist schon ein bisschen was durchgegangen, glaube ich. Ne?
Das heißt, Dorn ist auch nicht mehr so lange danach noch aktiv gewesen, aber er war definitiv aktiv, denn er hat Rahn persönlich dafür ausgewählt, sein eigenes Space Marine Chapter, sage ich jetzt mal, zu gründen. Und die hat er ja auch die Executioners genannt, weil er sich ja selbst als der hohe Henker im Deutsch oder High Executioner bezeichnet hat. Was ich auch interessant finde, sind ja seine Wappen, er hat ja diese 2 Doppeläxte. Ich kenne mich jetzt im Imperial Fist-Thema gar nicht so sehr aus, aber diese Wappenhierarchie, dieses Persönliche, das haben zumindest in Heresy so einige. Ich meine, Sigismund hatte ja auch sein eisernes Kreuz, ne?
Ja, total. Also da lassen sich ja auch die Black Templars schon erahnen. Und genauso ist es dann ja bei Fafniran mit seiner persönlichen Heraldik, die aber während der Heresy ja schon relativ viele Leute in und um ihn herum auch bei den Kriegen im Fallsystem übernommen haben, um sich sozusagen zu kennzeichnen, dass sie sich ihm verbunden fühlen und mit ihm kämpfen.
Ja, wir sehen halt in der, also ich sag mal so, wie sich jetzt vielleicht in den Verräterlegionen die einzelnen Marines immer weiter von ihren Genvätern entfernen, so entfernen sich bei den Imperial Fists zumindest, finde ich, die einzelnen Captains immer mehr von der typischen Kriegsführung, beziehungsweise man könnte sagen, leben unterschiedliche Charakterzüge von Dorn aus, weil ja auch Dorn, wie wir jetzt in der was die letzte, nee, die vorletzte Folge bei uns gelernt haben, hat auch Zorn in sich. Und ich sehe das auf jeden Fall in Rahn und auch in Sigismund natürlich, die ja sehr, sehr gut befreundet waren. Ne?
Ja, ja, absolut. Also die haben ja auch tatsächlich dann auf Terra, zur Siege of Terra gemeinsam gekämpft. Und im Fahlsystem glaube ich auch schon, ne?
Fahl,
nee, da war es mehr mit Pollux, glaube ich.
Genau, weil Pollux ja war ja auch Fahl. Aber weißt du was, bevor wir jetzt uns hier immer wieder vor zurück, ich würde sagen, fangen wir doch erstmal am Anfang seiner Geschichte einfach an.
Ja, ja. Er wurde auf Invid geboren, ne?
Genau, und das Witzige ist, er hat so eine, also seine Geschichte könnte auch die Geschichte von Dorn sein. Denn man weiß jetzt nicht so, also man weiß jetzt nicht so richtig, was, wer seine Mutter war oder was mit ihr so war, denn sie, er wurde halt gefunden an den Ufern eines Flusses und seine Mutter lag halt schon im Sterben und hatte halt das Baby noch so an sich gepresst und sie war tatsächlich vom Haus Dorn geflohen. Also was ich jetzt meine mit, das könnte auch Dorns Geschichte sein, ist so, es ist halt so eine unbekannte Origin jetzt so wirklich. Man weiß natürlich auch nicht, wer sein Vater war. Und die, die ihn gefunden haben, die haben halt gedacht, okay, wahrscheinlich ist sie aus der Gewalt des Stammes Dorn geflohen. Invid war ja auch ein sehr finsterer und dunklerer Planet. Dunklerer, sag ich mal. Also das war eine harte Eiswelt mit Monstern und Co. Wir haben da mal auf unserem YouTube-Channel ein Video gemacht, könnt ihr gerne mal auschecken. Aber ja, Rahn wurde nicht von irgendwem gefunden, sondern vom Stamme der Rahn. Und jetzt meine ich halt, wir haben ja wieder diese Parallele. Rogal ist ja der Vorname von Rogal Dorn und Dorn ist ja sein Klarname. Und bei Fafniran ist es genauso. Also Rahn ist einfach ein weiterer Stamm von Invid.
Ja.
Genau.
Und er wurde halt erzogen quasi, um gegen die Dorns in den Krieg zu führen.
Genau. Und das finde ich halt sau interessant. Ich meine, die craften sich so eigentlich so den absoluten Anführer heran und dann kracht halt so Rogal Dorn runter. Und der Krieg gegen die Dorn läuft tatsächlich schon, aber so ein Primarch, der wächst ja recht schnell heran. Und ja, dann ändern sich so ein paar Sachen und Dorn geht halt in seinen typischen Vereinigermodus und bastelt sich halt alle Stämme zusammen, Raumdogs, Flotte am Start und dann kommt der Imperator und dann sind sie schon am Imperialisten, sage ich mal so.
Ja. Wurde Dorn eigentlich relativ schnell gefunden, nachdem er da abgestürzt ist? Weil sonst beißt sich das so ein bisschen mit der Geschichte von Rahn, finde ich.
Na, es ist halt,
weil ja, in der erste Wall oder was wird, oder der letzte Wall?
Der erste Siege Wall.
Siege of Terra 3, ja, der erste Wall. Last Wall-Protokoll war das dann beim
Beast of Rises. Ja, das ist so dieses, wir schließen uns alle nochmal zur Legion zusammen und verkacken
trotzdem gegen die Ork. Sind ja auch die Executioners nicht ganz unbeteiligt. Auf jeden Fall, weil es wird gesagt, Rahn wächst heran und ist quasi schon im Erwachsenwerden. Das heißt, okay, die Pubertät legt los sozusagen. Und dann kommt Dorn. Aber er ist ja später ein Space Marine, also wann haben sie ihn denn rekrutiert, so, ne?
Also die Frage ist jetzt halt, also ich kann, man müsste jetzt nochmal gucken, wann der große Kreuzzug gestartet ist. Es gibt ja, ich kann ja das hier mal fix machen, es gibt ja eine offizielle Timeline von GW. 798 begann der große Kreuzzug, jedenfalls laut dem Warhammer 40k Fandom. Und 835 haben sie auch Dorn schon gefunden.
Mhm.
798, so. Ja. Also recht fix, könnte man sagen, ja.
Und ja, okay, dann könnte das vielleicht hinhauen.
Und wenn wir jetzt mal sagen, naja, dass ein Primarch, der wächst ja recht schnell heran. Ne? Also die Frage ist ja auch, was ist jetzt erwachsen? Weil nehmen wir mal jetzt nur ganz, ganz kurzer Ausflug. Nehmen wir mal Lionel Johnson, da hast du immer dieses Thema von wegen, er wurde als Baby gefunden, aber jetzt in Lufa steht, er wurde als Mann gefunden. Aber wenn man sich die Frage stellt, also ein Mann halt, wenn man sich aber die Frage stellt, wenn so ein Mann zu so einem 3 Meter großen Gigariesen heranwächst, naja, wie ist das Äquivalent dann wirklich?
Ja, vielleicht ist das auch von Primarch zu Primarch ein bisschen unterschiedlich, ne? Also in den Primarchen-Romanen erfährt man ja durchaus mal was darüber, ne? Also bei Perturabo geht's ja viel darum, wie er körperlich aufwächst, ne? Und dass er im Prinzip erst 6 ist, aber schon aussieht wie ein junger Erwachsener.
Ja, genau. So. Genau. Ja, also hier, ich hab's auch nochmal nachgeschlagen, hier wirklich 798 geht's los mit dem großen Kreuzzug und dann wird er halt recht fix gefunden. Ja, es steht ja auch ein bisschen schwammig drin im Sinne von so, kurz danach kommt halt Dorn an und ja. Auf jeden Fall ist ja dann halt Invid vereinigt und dann, also man möchte jetzt halt auch meinen, das finde ich wirklich interessant, weil das fällt mir so beim Reden jetzt drüber auf, dass Rahn ja hätte auch zu einer bitteren Person werden können und ich meine, er wird sein ganzes Leben gegen Dorn herangezogen und dann ist, ich weiß ja auch nicht, ob er das mit seiner Mutter weiß, vermutlich schon, und dann auf einmal, ja, der wird von dem anderen Clan aufgezogen und dann übernehmen die den ganzen Planeten und Co. und hier und tralala, also hätte ja schon eine gewisse Parallele zu, sag ich mal, anderen Charakteren geben können, aber nein, ich meine, Rahn ist voll am Start und schließt sich gerne der Legion an, ne?
Ja, voll. Also er findet ja Dorn auch voll geil, so, ne? Also auch wenn er dann auf Terra kämpft, er trägt die Farben der Legion ja wirklich mit Stolz, so, ne? Es ist ja nicht so, dass er die großen Gewissensbisse hat. Also es gibt diese eine Stelle in der erste Wall, wo er tatsächlich so zurückdenkt an seine Kindheit sozusagen. Und da erfährt man halt auch eigentlich alles, was man über Rahns Vergangenheit weiß. Und aber er ist jetzt nicht bitter deswegen, ne? Also er redet da, also er denkt da ganz nüchtern drüber nach, ne?
Ja, er hat auch nicht wirklich während des großen Kreuzzuges irgendwas Erwähnenswertes, was man erzählen könnte oder wo er großartig auftaucht. Das ist halt wirklich so jemand, der mit der Horus Heresy erst so über sich hinauswächst und auch ein Lord Seneschall in der Legion seines Vaters wird. Und er war wohl der Skrupelloseste. Also wenn jetzt, sage ich mal, Sigismund so das, der Idealsohn war bis zu dieser Glaubenssache, dann war Rahn halt so Bluthund technisch, sage ich jetzt mal.
Ja, voll. Also das ist ja auch das, was ich meinte. Also wenn die Space Wolves ja in der Heresy immer so dargestellt werden als so die Henker des Imperators, das verkörpert er quasi, ne?
Ja, voll.
Also, genau, und so sieht er sich halt auch selber, daher auch natürlich seine persönliche Heraldik, das spätere Ordenssymbol der Executioners, symbolisiert halt seine beiden Waffen, seine bevorzugte Kampftechnik war halt mit diesen beiden Äxten kämpfen. Was mich bei diesen Äxten nochmal darauf bringt, die haben ja auch Namen, und zwar der Executioner und der Hunter. Und im Bad of War gibt es zum Beispiel eine Waffe, also im Bad of War wurde ja das Chapter der Executioners sozusagen erst richtig ausgearbeitet. Und ich bin auch der Meinung, dass Fafniran, dieser Name, das erste Mal in den Imperial Armor Büchern 9 und 10 erwähnt wurde. Weil vorher hatten die Executioners wirklich so gut wie gar kein Lore. Und obwohl der Name und das Ordenssymbol sprechen ja auch irgendwie für sich.
Ja, es ist halt, aber ich find's witzig, dass es aus einem Imperial Fist Chapter rausgekommen ist.
Voll, also finde ich auch total cool, weil das echt mal, und ich finde auch geil, dass sie halt Fafniran tatsächlich in der Siege of Terra Nova nochmal so richtig ausgearbeitet haben, ne?
Also,
dass er wirklich auch Stage Time hat und ein bisschen mehr zu seiner Story bekannt wird, weil auch in dieser Schlacht um Pfahl Nummer ist ja nicht wirklich viel mit ihm, ne? Also er ist schon da, aber er ist jetzt ja nicht so omnipräsent wie bei Siege of Terra.
Naja, sie reißen ja noch was recht Krasses, also zu Pfahl kurz gesagt, das ist an sich diese Vergeltungsaktion, wo jetzt Dorn seine, also ein Großteil seiner Legion halt losschickt, oder ich glaube ein, zwei Drittel, ich weiß es nicht mehr genau, und um Istvan 3 halt, ich sag nicht zu verhindern, aber halt um da zu helfen. Die bleiben aber halt stecken im Warp und kommen halt bei Pfahl raus und da ist dann dieser Alexis Pollux, der gegen Perturabo kämpft und da wohl fast auch gewonnen hätte, man kann sich lore-technisch drüber streiten und so, aber auf jeden Fall ist Rahn halt auch mit dabei, Hit-and-Run-Taktiken, und lässt sich letztendlich auf so einen schweren Kreuzer teleportieren und haut da eine Meta-Ladung an die zentrale Schiffsreaktor-Sache und das Ding explodiert dann letztendlich. Und er ist auch so der Letzte, der aus dem System halt rausspringt.
Ja. Ja. Ja, aber ich habe halt, als damals habe ich gedacht, so, okay, der kommt halt nicht nochmal wieder. Das ist halt so ein One-Hit-Wonder, weißt du? Es gibt ja immer mal diese Charaktere, die in einem Buch ziemlich cool sind und was Cooles machen, aber dann halt auch nicht wirklich wieder eine Rolle spielen, ne?
Oh ja. Ja, One-Hit ist aber bei ihm wirklich so ein Ding, weil er macht ja wirklich fast jeden mit so einem Hit fertig. Also er ist ja wirklich
genau.
Brutal.
Der ist eine Maschine. Aber das Witzige, was ich zu den Waffen sagen wollte.
Ja, genau.
Diese Executioner und der Hunter, das haben sie ja erst mit der Horus Heresy sozusagen bestimmt, dass das seine beiden Äxte sind. Witzigerweise gibt es bei den Executioners die Waffe, den Lifetaker. Das ist sozusagen die Axt, die immer der Chapter Master der Executioners, der jeweils Amtierende, trägt. Die wird immer weitergegeben. Und das ist, finde ich, so ein bisschen verlorene Chance oder vertane Chance, dass sie da nicht eine von seinen Äxten genommen haben. Ich glaube, das hat Games Workshop selbst überlesen, weil das wäre ja total sinnig, wenn das eine von den Äxten von Fafniran gewesen wäre.
Ja, das ist also verlorene Chancen. Da siehst du manchmal so Verbindungen, um die schade wäre, auch so, ich sag mal, zerschmetterte Legion ist ja auch so eine Sache. Aber ja, ist irgendwie schade, weil da müsste man sich halt auch die Frage stellen, also meines Wissens wissen wir auch nicht so wirklich, wie Rahn halt am Ende abtritt.
Nee, das weiß man noch nicht, ne?
Also wir wissen, dass er die Heresy überlebt.
Ja.
Und halt.
Und sogar ja noch lange, lange, ne? Ich meine, wenn die dritte Gründung erst im Jahre 1.32, also 1M32 stattfindet, dann das ist ja schon ein bisschen Zeit, ne? Also.
Man könnte jetzt sich mal die Frage stellen, der erste Schwarzkreuzer. Ja, okay. Ja, da ist jetzt die Frage, also Sigismund hat es ja mindestens bis 781 M31 gemacht, da war ja erster Schwarzer Kreuzzug und da war ja dann auch sein Ende, ob es Rahn da noch gab, ist halt die Frage. Schwierig. Aber ja, die beiden waren ja auch die ersten, die praktisch auf der, sag ich mal, ersten Verteidigungslinie auch so, mit so Charakteren wie Raldoron und Co., also von den Blood Angels, standen und sich gegen die Verräter auf also im Palast geschmissen haben, aber vorher waren sie ja noch oben im Krieg um das Sollsystem aktiv und Rahn hatte auch eine eigene kleine Flotte, sag ich mal, und ein eigenes Schiff.
Ja.
Und die also, haben...
So Rahn, erzähl kurz weiter, ich wollte was zu Rahns Alter sagen, weil das ist ganz schön heftig.
Ja, also die haben sich halt ziemlich krass gewehrt gegen Horus Flotte und ja, hin und her, letztendlich ist Horus halt mit seiner Hauptflotte ins System gesprungen und das war's dann mit der Verteidigungsanlage. Sie haben halt noch bei Pluto recht heftig gegen ihn gekämpft, aber ja, am Ende haben sie dann gesagt, nee, das war's jetzt und dann sind sie mit allem, was ging, nach Terra geflogen. Und alles, was halt retten könnten, haben sie dann halt hinterm, glaube ich, Jupiter oder so versteckt. Und so standen sie dann unten auf dem Wall und haben da auch jede Menge ausgehalten. Und dann ging es halt zur Schlacht ums Lionsgate, also Löwentor am Hafen. Aber da ist eine bisschen längere Geschichte, deswegen erzähl erstmal.
Ja, ich wollte einmal dazu sagen, dass Rahn muss also Minimum über 1000 geworden sein.
Was?
Weil Horus Heresy ist 014 M31 zu Ende. Und Das meine ich ja, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Und die dritte Gründung wurde 01 M32 gestartet. Also der muss ja zur Heresy, muss er ja schon, er war relativ jung, glaube ich. So, also auch wie das Model und die Artworks sind, glaube ich, ist ein relativ junger Space Marine. So mit diesem Schnörres und noch so voll braunes Haar und so.
Ja, wie dieses also, Model müssen wir eh nochmal sprechen.
Also lass ihn mal zur Siege of Terra irgendwie, keine Ahnung, lass ihn da so 30, 40 gewesen sein, dann muss er zur Gründung der Executioners schon ja an die 1000 Jahre alt gewesen sein.
Was halt krass ist, wenn wir so mal überlegen, dass wir Dante von den Blood Angels so hochhypen mit 1552. Ja. Das ist das Letzte, was ich jetzt mir merken konnte, ohne es jetzt komplett auszurechnen. Aber ja, Rahn, heftig, vor allen Dingen, der wird ja dann, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der 01 M32 das Chapter gegründet hat und dann halt 02 einen Löffel-RPG macht.
Ja, man weiß es nicht, vielleicht haben die ja gleich ihren Namen alle Ehre gemacht, sind volles Met in die äußersten Randregionen des Imperiums und haben halt Jagd auf Feinde des Imperiums gemacht und vielleicht haben sie ja irgendwas getroffen, was den nicht so gut bekommen hat.
Möglich wäre es. Es wäre natürlich, bietet natürlich auch wieder im Aftermath der Heresy nochmal sehr, sehr viel Potenzial, um da irgendwann nochmal einen
voll The Last Execution total drauf, oder so. Auf so eine Origin-Geschichte, auf so eine Origin-Geschichte zu den Executioners hoffe ich total, weil ich meine, sie haben Rahn jetzt mit Modell und entsprechender Story versehen und dann willst du natürlich auch wissen, wie das mit ihm zu Ende geht.
Ich meine, es gibt ja die Horus Heresy Charakter-Series. Da gibt es ja aktuell zwei. Da gibt es ja Valdor, Band 1 und Lufa. Habe ich ja beide hier stehen. Und zum Beispiel Lufa spielt ja auch deutlich nach allem anderen. Das ist ja wirklich seine ganze Zeit zwischen der Heresy und naja, der jetzigen Kampagne, was er da so treibt. Und Valdor spielt davor, also Potenzial wäre da. Und ich würde es halt, also zu jedem Charakter aus der Horus Heresy, sei es jetzt hier Sigismund, sei es jetzt natürlich Fafniran oder halt auch so Raldoron, wo man sagt, naja, komm, gebt ihm doch ein Buch, 300 Seiten, bringt euch nicht um.
Ja, Raldoron hätte auch mal modelltechnische Beinverlängerung nötig, just saying. Google mal das Modell. Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Ist das, der auf dem Stein, der so springt, oder ist das Sephon?
Das ist Sephon. Nee, Raldoron ist ein bisschen älter, aber ich sag mal, das Modell kann alles abwärts der Gürtellinie, könnte weg. Das ist furchtbar. Der sieht aus wie, ja, als wäre da irgendwas ganz, ganz gewaltig schiefgelaufen. Aber gut. Ja, wir haben ein bisschen über Fafniran gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du gerne ergänzen möchtest, oder wollen wir jetzt das Modell auseinandernehmen?
Bevor wir das Modell auseinandernehmen, möchte ich noch mal was sagen zu seinen letzten beiden Aktionen in der Siege of Terror.
Ja, ja.
Das ist ja nämlich so, er wird mit der Verteidigung vom Löwentorraumhafen beauftragt. Und das ist richtig, richtig übel. Das ist im dritten Band, glaube ich, oder vierten?
Dritter ist.
Letztendlich. Ja. Also Saturnine halt.
Ah, Saturnine im vierten, sein. Ja.
Ah, nee. Ah, ich habe jetzt da was durcheinander gewechselt. Aber trotz alledem, sie versuchen das Ding halt zu halten. Mit aller Macht, und Rahn ist auch wirklich ein sehr guter Kämpfer. Also ich meine es auch so, am Ende von oder ja, das war das Ende und der Tod Part 1, sucht ja auch Ezekiel Abaddon ihn, um ihn zu töten, und sucht ja bewusst Imperial Fists mit Äxten.
Ja.
Also der hat sich schon einen Ruf erarbeitet, aber er prasselt halt auf Krogger, das ist ein Kriegsschmied der Iron Warriors, da sind die nämlich noch am Start, haben die Siege noch nicht verlassen, und kämpfen ziemlich heftig gegeneinander, aber gegen Terminator-Rüstung ist schon übel, und gegen aufgepowert mit Chaos und Terminator-Rüstung ist noch übel leer, sag ich mal. Und ja, Rahn wird komplett zu Klump gehauen von dem Typ. Und es ist ja nicht nur er, der gegen den Raumhafen anrennt. Das ist ja noch Ezekiel Abaddon dabei. Da ist ja auch noch Perturabo persönlich dabei. Sigismund greift halt ein und rettet seinen Freund. Und das letzte Mal, dass wir von Rahn was in der Siege erfahren, ist, als er sich zusammen, nee, das vorletzte Mal genau, mit Sigismund durch ein paar Captains von den Sons of Horus schnetzelt. Also der ist praktisch vorne mit dabei, als so Sigismund sagte, ja komm, wir gehen jetzt mal ein paar Bosse umlegen, sagt er sich, ja, mach ich mit. Und die werden irgendwie noch getrennt, und dann kämpft der Fafniran alleine letztendlich dann auch mit dem Anführer der Blood Angels und dem obersten Huskal von Dorn. Der muss das, glaube ich, sein. Und hauen sich so in den letzten Zügen da unten halt durch die Gegner am Ende der Siege of Terror. Und das war's dann. Also kein Plan, was mit Sigismund ist. Und ja, dann, wie gesagt, knapp 200 Jahre später bastelt er sich dann sein eigenes Space Marine Chapter. Genau.
1000 Jahre später.
Stimmt, 1000 Jahre
später. Das ist ja, was mich so stutzig macht, dass die Executioners auch erst aus der dritten Gründung sind.
Naja, vor allen Dingen, was war denn dort, also, aber, ich stelle hier mal eine kleine Theorie auf. Ich glaube, das hängt mit dem Eisernen Käfig zusammen.
Okay.
Naja, also, Eiserner Käfig, kurz für die, es nicht wissen, das war eine Falle von Perturabo, wo halt er Dorn reingelockt hat. Es war angeblich so eine Riesenfestung, und die Imperial Fists haben sich da durch Selbstschussanlagen und Geschützstellungen, Artillerie und alles durchgeschlagen, wirklich wochenlang durch Schlamm und Scheiße, und am Ende war das eine Riesenfalle, die Festung war leer und Dorn hat einfach nur einen Haufen Männer verheizt. Ist auch der Grund, warum er jetzt nicht so wirklich mehr mitzureden hatte beim Imperium, weil, ja, Terra ging nur auf Grundeis, damit hat er sich in den Nesseln gesetzt, deswegen war Gulliband dann am Drücker. Ich könnte mir vorstellen, dass halt Sigismund mit seinem Black Templar, die waren ja zweite Gründung, wenn ich mich nicht irre. Und Fafniran, ich glaube so, dass ich einfach dann Dorn nicht gestatten wollte, noch einen seiner größten Söhne wegzuschicken, und gesagt hat, der bleibt jetzt besser an meiner Seite, bis wir wissen, wie die Zukunft weiter aussieht, ne? Also bis sie vielleicht einfach das Imperium, sag ich mal, vom Bridge of Destruction weggeschoben hatten. Das könnte ich mir einfach vorstellen, weil die Imperial Fists haben ja da massive Verluste erlitten.
Ja, das kann's haben, oder halt, dass er ihn wirklich so zurückgehalten hat als Henker wirklich, ne? Also einfach gesagt hat, okay, wir gehen nur noch irgendwie zusammen und killen jetzt da, schlagen klassischerweise der Schlange den Kopf ab und so. Also wirklich für ausgewählte Elite-Missionen sozusagen, weißt du, wie ich meine?
Definitiv. Ich habe jetzt gerade das Raldoron-Modell, weil wir jetzt gleich über das Modell reden, mal aufgemacht. Meinst, ja, er wirkt so ein bisschen comichaft.
Etwas gedrungen, richtig?
Das ist ja mein Problem generell mit vielen Marine-Modellen, weil ich diese Clunkiness von Firstborn einfach in einigen Fällen nicht mag.
Kauft man ja auch bei Tortuga Bay.
Oh. Na okay, ist nicht mein Podcast, also GW-Kritik kann man hier auch mal äußern.
Ach, ja, also für mich ist halt, solange GW keine vernünftigen Firstborn Marines rausbringt, müssen sie sich halt nicht wundern, ne?
Ja, also True Scale, das ist ja das Geile an dem Primaris. Es ist immer noch True Scale, und deswegen kann man halt mal machen, ne?
Ja, voll. Ja, das Fafniran-Modell. Du magst es nicht so richtig.
Ich finde, es ist ein Verbrechen an diesem Charakter. Also wirklich, wenn man sich die offiziellen Artworks anschaut, dann guckt man sich diesen Typen an. Also könnt ihr ja gerne mal jetzt nebenher auf dem Handy oder Computer mal aufmachen. Was soll denn diese Echse?
Also ja, das viel sieht, zu groß. Viel zu groß, die Echse.
Ja. Dann dieses ganz, Gesicht.
Ganz furchtbar. Ja, also das Gesicht dieses, aber das hatte GW zu einem ganz kurzen Ding, dass sie aus allen Marines irgendwie ohne Helm, das waren immer so Hipster-Typen.
Ja, also erst, also das Ding ist so, wenn du dir diese offiziellen Artworks anguckst, ne, dann hat er ja so 3-4 Zöpfe, wie so zu so einem Mohawk oder wie man das nennen will, oben so weggezogen, so ein bisschen wie Konstantin Valdor. Und hier so eine komische Hipster-Frisur und dann so ein Bart. Also ich habe das Gefühl, der will mir gleich ein Craft-Bier verkaufen oder eins bestellen, ich weiß es nicht.
Ja, wollte gerade sagen, er sieht aus, als würde er ein Craft-Bier machen. Oder ein Podcast.
Ja, aber halt über so irgendwas, so Zigarren oder irgendwas, weiß ich nicht. Irgendwas so.
So ein typischer Laber-Podcast.
Ja, so 2 Stunden ohne Inhalt.
So ganz schlaue Sachen erzählen.
Und dann dieses Schild, ich find's einfach total Overkill, wo ich mir sagen muss, so, also selbst bei 40k-Maßstäben, ich meine, ich kann den ja prinzipiell gar nicht mehr verfehlen mit meiner Boltpistole, geht ja nicht.
Na gut, es ist ein Breacher-Schild, ne? Die sind normal, dass die so groß sind, aber ich finde, das Modell wirkt halt so zugepackt. Ich finde, irgendwie hätten sie lieber das Schild als Option statt der zweiten Axt in die Hand nehmen sollen oder irgendwie sowas, weißt du? Aber dieses auf dem Rücken, wenn der rennt, der haut sich das Ding doch permanent in die Kniekehlen.
Kleine Anekdote, naja. Ich bin neulich unterwegs gewesen mit auch einem Schild auf dem Rücken auf dem Fahrrad und ich bin tatsächlich an der Laterne hängen geblieben. Deswegen finde ich sowas super. Generell.
Ja. Aber deswegen haben die bei der Siege of Terror keine Fahrräder benutzt.
Bestimmt. Und Laternen gab es auch nicht mehr am Ende. Nee. Aber da, also ich meine, die wurden weggeschossen oder umgerissen. Aber zum Abschluss, ich finde, das sieht einfach aus, auch gerade so mit der Farbgebung im Gesicht und so diesem, das sieht einfach aus wie ein World of Warcraft Charakter.
Ja, voll. Aber da neigt GW ja eh zu. Also da kotzen das wir in unserem Podcast auch oft genug drüber ab, halt über Designentscheidungen im Games Workshop.
Wie würdest du es denn verbessern?
Ja, wie ich schon gesagt habe, Äxte kleiner, sehr viel kleinere Axtköpfe. Also ich hatte bei meinem Fafniran, den ich hatte, erst überlegt, es gab früher so von Warhammer Fantasy Battles, die müsste es immer noch geben unter den City of Sigma Sachen, gab es so, ja, diese Pluderärmeltypen, keine Ahnung, wie die hießen. Die hatten auf jeden Fall so kleine Äxte dabei, wirklich so Handäxte mit einem runden Blatt, die wirklich relativ klein, aber realistisch waren. Damit wollte ich das eigentlich ersetzen. Und kopfmäßig hätte ich ihm den Kopf von den alten Chaos-Barbaren aufgesetzt. Da gab es nämlich einen Kopf, der hatte so einen Ohrring, einen Vollbart und ein bisschen längere Haare und das flog alles so im Wind. Den Kopf hätte ich ihm gegeben, hätte den Schild weggelassen, kleinere Äxte und dann wäre ich schon fein damit gewesen. Also sind tatsächlich die Äxte und der Kopf, die mich am meisten stören. Und den Schild braucht man ja nicht ankleben da hinten.
Nee, also ist also ja den, auch.
Den Schild hätte ich tatsächlich weggelassen, ich hätte ihm kleinere Axtköpfe gegeben und halt diesen alten Chaos-Barbaren-Kopf, der ist ziemlich, ziemlich cool. Dann wäre das Ganze schon sehr viel finsterer geworden. Und ich bemal halt nicht so clean wie Games Workshop. So, ich finde, ganz oft ist bei Games Workshop-Modellen, wenn sie angesagt werden, auch, dass ich sage, ist überhaupt nicht mein Ding. Dann sehe ich die aber irgendwie ein halbes Jahr später bei Instagram und irgendwer hat die geil bemalt. Und ich sag mir so, fett, nehme ich.
Ich finde, die müssen halt immer, also es gibt wenig Charaktere, wo man wirklich rechtfertigen kann, dass die wirklich sauber sind. Ich finde, Space Marines müssen immer runtergerockt, dreckig und irgendwie ein bisschen angeschlagen wirken, außer du hast jetzt sowas wie Grey Knights, weißt du, oder Custodes.
Voll. Ja, aber es ist auch klar, dass das Heavy Metal Team bemalt, wie es bemalt, weil dadurch sieht man auch einfach alles, was am Modell vorhanden
ja.
ist.
Ne? Ich sag mal, das ist ja die schöne Freiheit unseres Hobbys, ne?
Ja, voll. Total. Es ist einfach nicht so mein Stil und finde es aber jedes Mal wieder, ist ein Kniefall würdig, wenn ich so Heavy Metal Miniaturen in echt sehe, aber ich persönlich find's immer geiler, wenn es ein bisschen abgerockt ist.
Ich würde ihm tatsächlich einen Helm geben, aber es liegt einfach daran, weil ich keine Gesichter malen kann. Und ich störe mich immer unglaublich daran, wenn Leute keinen Helm tragen.
Oh, ich liebe es, Gesichter zu bemalen.
Wirklich?
Ja.
Ja, kriegst nächstes Mal Post von mir.
Das schafft man auf dem Modell immer so einen geilen Mittelpunkt auf jeden Fall.
Ah. Ja, gut. Wir sind jetzt schon fast durch mit unserer Zeit.
Ja.
Wenn du keine Fragen mehr hast, dann hätte ich ja noch was zum Thema Primarchen. Nein, Spaß. Gut.
Ja, haben wir gerade, ich dachte gerade, du hättest meine gestrige WhatsApp-Unterhaltung mit unserem Dennis mitgehört, weil da haben wir gerade mal wieder über aktuellen GW-Lore und Primarchen, die überall rumlaufen.
Und so warum das trotz. Absolut geil ist, ne? Also ist ja wirklich der Hammer. Also ich meine, GW kommt ja jetzt auf die nächste Stufe und
ja, absolut,
total, mit Axe of Omen muss ich ja dann und
Wir sind am Ende da gelandet, dass uns ja keiner wegnimmt, was schon da ist. Und man muss jetzt ja nicht mitmachen. So.
Ja, ihr könnt halt immer noch versauert einfach in eurem Ballerbohr, weißt du, und
damit kriege ich auch die nächsten 20 Jahre noch gefüllt.
Ja, irgendwann besuche ich euch mal und dann guckst du ganz blöd, wenn ich dann, was weiß ich, bei der 10.000-Punkte-Armee einfach nur so 5 Modelle hinstelle.
Ja, nur Primarchen. Das ist so wie das NBA All-Stars-Team dann.
Genau. Ich sag dir, Ferus Manus ist der Nächste. Oder Khan. Mal gucken. Gut.
Ja, sehr schön. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst.
Hat mega Spaß gemacht, immer wieder gern.
Ja, wir werden uns in Zukunft sicherlich öfter hören. Ich hoffe, das spricht auch unsere Zuhörer an und nicht nur uns beide.
unsere aktuelle Episode ist ja auch, also von uns beiden ist ja jetzt auf YouTube draußen. Also wenn du mal gucken willst, kannst du auch fleißig Kommentare lesen.
Ja, und es gab mal so eine, irgendein Celebrity hat das mal aufgestellt, liest nie die eigenen Kommentare unter Beiträgen. Nein, Spaß, ja, natürlich werde ich das tun. Ich höre euch immer auf Spotify, deswegen habe ich mit Kommentaren nicht viel zu tun, obwohl man da jetzt, glaube ich, auch kommentieren kann, richtig?
Ja, auf jeden Fall, also unter diese Folge könnt ihr auch gerne kommentieren und schaut auf jeden Fall bei uns vorbei, also warped.dust, ne?
Hi. Mhm. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben und die Glocke nicht vergessen. Hey, hey.
Und folgt uns bei
Julian und Andy mit ihren Beauty-Tipps.
Ja, so. Und nochmal ein Shoutout an deine Jungs. Seid nett zu Andy, weil ohne mit mir nur kann er nicht podcasten, denn ich stehe noch nicht auf dem Butterboard genug dafür.
Ja, und ich noch nicht genug auf Primarchen. Aber wir kommen da bestimmt beide noch hin.
Spätestens zum letzten Siege of Terra. In dem Sinne, Leute, Hydra Dominatus.
Hau rein.
Boah, was für ein arroganter Hoden, echt.
Ein mieser, mieser Wichser.
Güte.
Was denkt Junge, der sich
eigentlich? Das ist immer diese Ego-Show, ey. Oh.
Hey, Jungs.
Was denn? Hey, Andy. Da bist du ja wieder. Schön, ich hab dich vermisst.
War nur kurz Bier austreten für kleine Königstiger. Ja, ey, da seid ihr wieder, meine Lieblings-Podcast-Freunde. Wo waren wir stehen geblieben?
Du hast ja fachkundige Unterstützung.
Genau. Nee, und der Heimatplanet wird jetzt fertig sein.
Ach so.
Dieser Planet hat, dieser Orden hat, wie man es erwarten kann, auch einen Heimatplaneten und eine Ordensfestung. Und zwar ist der Heimatplanet, ist streng genommen ein Zwillingsplanet. Und zwar sind es die Planeten Stygia und Aquilon, daher Stygia Aquilon genannt. Die beiden Planeten sind halt wie so zwei, diese Gebetskugeln, die man immer so in der Hand so drehen kann. Aber die sind halt fest verankert. Das heißt, die rotieren zwar um die Sonne ihres Systems, allerdings immer nur, also die sind halt, die drehen sich selber nicht. Daher ist halt immer eine Seite dieses Planeten der Sonne zugeneigt und die andere Seite eben nicht. Das hat zur Folge, dass der Planet selber nur auf einem ziemlich schmalen Ring bewohnbar ist, weil die eine Seite ist halt einfach komplett verbrannt und auf der anderen Seite ist es immer eisekalt. Wie man erwarten kann, ist ein solch wilder Planet, Heimat von auch recht wilden Menschen, die so eine Wikinger-ähnliche Kultur haben. Und die wohnen halt auf diesem sturmgepeitschten, einigermaßen bewohnbaren Ring. Und zwischen diesen beiden Planeten fliegt ein Komet, wie heißt denn das? Hier so ein Himmels-Weltraumtrümmer.
Asteroid.
Ein Asteroid, genau. Und auf diesem Asteroiden haben die Executioners ihre Ordensfestung, den Darken Vault. Ja, also wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dieser Orden steckt voller geiler Namen für ihre Dinger. Und der Darken Vault ist halt, wie man sich das vorstellt, eine schwer befestigte und bewaffnete Space Marine Ordensfestung. Allerdings ist der Orden derzeit flottenbasiert. Warum? Dazu kommen wir noch. Und sowohl Darken Vault als auch Stygia Aquilon sind im Moment unter der Aufsicht der Salamanders. Ich wage zu behaupten, dass das Leben dieser halbwilden Pseudo-Fenris-Wikinger-Leute da vielleicht ein bisschen angenehmer gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, aber also die Executioners, also die quasi die Henker des Imperators, Wikinger-like Lifestyle auf wilden Welten, also wenn es da nicht klingelt, weiß ich auch nicht. So ein bisschen wie, oh ja, die Space Wolves, das war ziemlich kacke, was wir da erfunden haben. Lass uns mal als Wiedergutmachung die Executioners einführen.
Ja, genau. So ein bisschen so. Leute, wir können das besser. Wir können das besser. Wir machen jetzt genau dieselbe Scheiße, nennen es nur anders. Ungefähr.
Ja, Raider heißt jetzt Twix.
Ja. Auch wieder Space Wolves? Nein, wir brauchen was anderes. Irgendwie Space Owls oder sowas. Wie wäre es denn damit?
Ja, nee, ja aber also das ist schon, da hat Games Workshop im Prinzip haben die irgendwie da, ich weiß nicht, Space Wolves sind ja offiziell cool laut Games Workshop. Und ich weiß nicht, warum sie dann da irgendwie sich gedacht haben, so jetzt machen wir es dann nochmal in richtig cool. Die haben ja auch so wikingermäßige Namen.
Zu unterstreichen, das ist ja schon klar. Ne? Du hast mit deinen Worten hast du dieses Wort
Bild gemalt.
Unterstrichen. Und zwar mit einem ganz dicken roten Stift.
Ja, also ich bin kein großer Space Wolf-Fan, wie nicht? Leute, die mich kennen, vielleicht wissen. Ach vielleicht so. Habe ich das auch hier und da schon mal gedroppt, aber ja. Deswegen habe ich auch Executioners Kill Team, kein Space Wolf Kill Team, wo ich sehr viel Mühe reingesteckt habe.
Also ich dachte schon, das liegt daran, dass du jeden Morgen, wenn du zur Arbeit fährst, das Fenster runterlässt und bei dir in der Siedelwohnsiedlung erstmal schreist, wie scheiße Space Wolves sind.
Ich hasse Space Wolves.
Mit durchdrehenden Reifen.
Der Irre aus Haus Nummer 17 wieder.
Ja. Der
schon
wieder. Der riesige Mann mit dem winzigen Auto rastet schon wieder aus.
Da traut sich dann auch halt auch genau deswegen niemand was dagegen zu sagen, ne? Du einfach mal so groß bist wie ein Astart ist. Der raucht mich in der Pfeife. Ich halte lieber meine Schnauze.
Ja. Und bin dann in so einem Grottpanzer unterwegs.
Das ist natürlich auch geil, ne?
Mein Auto ist quasi das Auto, die Auto gewordene Londoner U-Bahn.
Die Auto gewordene Londoner U-Bahn. Ach ja, das erinnert mich an eine sehr schöne Reise mit euch. Und wollen wir vielleicht mal so ein bisschen über die Ordensfarben von den coolen Space Wolves reden, quasi.
Genau, die total nah an den Ordensfarben der Space Wolves sind.
Sehr gerne.
Ja, ne? Also wo die Space Wolves, was war das, blau-grau haben, also so ein bläuliches Grau, haben die dann ein Metallic-Blau, also die Executioners. Und das sieht auch ziemlich, ziemlich stark aus, wie ich finde, weil das, also zumindest so, wie ich es bis jetzt gesehen habe und auch bei Dennis und bei André und irgendwer hat ja noch aus der Discord-Gruppe hat ja auch noch irgendwer Executioners gemacht, glaube ich, ne? Oder mehrere.
Der sogar. Michel, der liebe Michel.
Der liebe Michel, genau. Sehr, sehr schön den Ton getroffen, auf jeden Fall, wie ich finde. Sieht echt mega stark aus. Ne? Auch ihr beide finde ich total geil. Also wirklich, so Metallic Blau ist schon, also blau-stichig, nicht so blau im Sinne von, das ist jetzt wie so ein Chrom-Blau-Ton, irgendwie so ein Kack, sondern wirklich so ein blauer Schimmer im Silber mit drin. So würde ich eher sagen. Und das sieht echt schon ziemlich stark aus, auf jeden Fall. Und weiterhin tragen die auch sehr gerne Frontplatten oder Gesichtsplatten oder Gesichtsmasken an ihrem Helm, die dann bronzefarben sind, so genauso wie ihre Rückenmodule und manchmal auch die Schultern oder eine oder auch mal beide Bronze sind oder auch dann mal gelb. Das steht ja, soll ja für den Veteranenstatus oder Veteranenrang stehen, so ein bisschen, wobei ich auch anhand meiner Recherche gesehen habe, das ist aber schon altes Wissen auf jeden Fall, das ist, glaube ich, nicht mehr so aktuell, sag ich mal, dass halt gelb, also die Farbe gelb, also gelbe Schulterpanzer für Sturmtruppen stehen. Aufklärungstruppen haben so ein, ja, Pink, Magenta, sowas, würde ich sagen. So sieht's für mich aus. Taktische Truppen, so ein schön waldiges Dunkelgrün und Unterstützungstruppen ein knalliges Violett. Und bei all diesen ganz wunderbaren Farben ist natürlich das Ordenssymbol der Executioners nicht fern. In der Mitte ist nämlich ein roter Kreis zu dieser Zeit damals noch mit einer Feuerwehraxt in der Mitte, die einen gelben Stiel hat. Sieht ziemlich geil aus. Das sieht richtig geil aus. Und ich weiß noch nicht genau, was ich besser finde. Entweder das oder das aktuelle, was natürlich auch ziemlich stark ist, diese zwei schwarzen Äxte, die mit den Axtblattrücken, sag mal, oder mit den Stielen zueinander gewandt sind. Also die Axt schneiden voneinander weg, entfernt. Und alles dann gerahmt von einem roten Wappen. Also so ein...
Ja, das ist ja die original persönliche Heraldik von Fafnir.
Genau.
Die ja auch schon im Großen Bruderkrieg von vielen Imperial Fists übernommen wurde, die mit ihm zusammen gekämpft haben, so als Huldigung an ihn, weil er halt so der geile Breacher-Macker in so mortales Kämpfen war.
Genau, und auch sehr schön wieder verwurstet auf dem Horus Heresy Modell von Games Workshop von Fafnir Rand ist es ja auch mit drauf. Also das Wappen mit untergebracht und ist auch ein sehr, sehr geiler Eyecatcher, wie ich finde, auch schönes Modell. Und
manche sagen so, manche sagen so.
Ich finde es eigentlich ganz geil. Also der Kopf und die Bewaffnung lässt sich drüber streiten, aber ich finde das Rückenmodul mit der Faust und so, das finde ich ziemlich stark und die Rüstung an sich auch ganz geil. Wie gesagt, die Bewaffnung ist ein bisschen zu doll und das mit dem Schild finde ich auch ganz cool. So, dass da so der Helm draufgeschnallt ist, aber
das ist halt alles, der sieht einfach die Echse 10% kleiner, aber ich finde, das ganze Modell ist völlig überladen. Also der hätten die dem, also was machst du mit diesem riesigen Schild? Wie kommst du da überhaupt dran, wenn der auf deinem Rücken ist?
Das kann ich dir sagen, was ich daraus machen werde, weil ich habe das Ding nämlich auch hier liegen. Ich werde mich gnadenlos bis zum letzten Krümelchen Plastik, bis auf diese komische Hackfresse, auf jeden Fall werde ich mich aus diesem Bausatz bedienen und das garantiert auf 100 andere Marines verteilen oder so gefühlt.
Ja, das finde ich gut.
Deswegen finde ich den
aber
ziemlich geil. Da hast du viel geilen Scheiß.
Klar, nee, aber ich meine, wenn man sagt, man baut den so zusammen, wie er aus der Box kommt, das ist halt ja, so. Pff,
es gibt ja Leute,
da könntest du drei geile Modelle rausbauen, ne?
So. Muss man ja nicht.
Nee. Nee.
Ja, meinst du nicht, nicht so? Aber. Naja, es gibt ja gibt solche und solche, nicht? Und dann gibt's ganz andere und dann sind die schlimmsten. Kommen wir aber gerade zurück und zwar zu der Squad-Markierung. Das ist nämlich bei den Dudes ganz traditionell eigentlich, also eigentlich in Anführungszeichen ganz traditionell, auf der Kniekappe, das müsste dann ja im Normalfall, das findet sich ja eigentlich auf der Kniekappe wieder, das müsste die rechte, glaube ich, sein, wenn man nach dem Codex Astartes geht, ne? Auf der rechten Kniekappe ist auch im Normalfall die Squad-Markierung bei, also Codex-treuen Space Marine-Orden. Oder belehrt mich eines Besseren? Ich bin mir nicht gerade ganz sicher.
Ich glaube eigentlich auf der linken, aber ja.
Okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber einige haben es auch auf der Schulterpanzerung noch neben dem Tactical-File klein in der Ecke. Aber generell sind ja die Executioners, nehmen das ja nicht ganz so genau mit Kompanie und Markierung und all so einem Tinnef.
Also nicht so halt. Also
du hast das mal da, mal nicht, aber es gibt nicht wirklich einen Leitfaden für Executioners, wie sie ihre Kompanie oder ihre Truppmarkierung oder so darstellen.
Gibt's schon wahrscheinlich, aber nur die Scheißen drauf, die sagen dann, ha, nicht mit uns. Ja, das ist soweit das von meiner Seite.
Ja. Ja, mein Part haben wir quasi dann gerade miterklärt. wenn ich
mich nicht erinnere. Scheiße. Das tut mir leid.
Ja, gar kein Problem. Ich hab ja auch ein bisschen mitgesprochen.
Aber, falls du dich erinnerst, genau das hast du vor garantiert 40 Folgen oder so auch schon mal gemacht bei mir. Also sind wir jetzt
ja, easy.
Endlich quitt.
Alles gut. Ich gar keine
nee, das war unwissend. Sorry.
Genau. Wie wir gehört haben, kommen die ja von einem, also rekrutieren die ihre Leute auf einem sehr wilden Planeten und sind auch relativ wild bis jetzt dargestellt oder beschrieben worden in ihrer Auslegung des Codex Astartes. Und man könnte dann halt denken, so, ja, okay, so ein Haufen Wilder, die geben wahrscheinlich mal gar keinen Fick auf den Codex. Aber nein, mitnichten. Stattdessen sind die dann doch extrem fanatische Anhänger eben dessen, legen den halt nur da, wo sie es halt brauchen, sehr, sagen wir mal, großzügig aus. Nur hier und da werden Anpassungen vorgenommen, um die Vorlieben des Ordens für Feuergefechte auf kürzester Distanz und Nahkämpfe wiederzuspiegeln. So werden zum Beispiel Devastator-Trupps gegen Sternguard-Veteranen ausgetauscht. Die werden halt stattdessen eher eingesetzt. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass zum Beispiel Bikes quasi gar keine große Rolle spielen. Wobei, würde ja eigentlich ziemlich gut passen. Ne? Laut und schnell und macht Krach und stinkt und kannst immer noch prima mit einer Axt im Vorbeifahren hacken.
Macht Krach und stinkt.
Genau. Bock. Ja, genau. Aber ja, stattdessen werden für die Aufklärung wird großer, also starker Einsatz von Landspeedern gemacht und auch die benutzen sehr, sehr gerne Panzer, um die Truppen schnell nach vorne und in den Nahkampf zu bringen. Also das ist wiederum ein sehr schönes Bild, was sich da zeichnet. Der eiserne Wille ihrer genetischen Vorfahren zeigt sich auch in der Unerbittlichkeit, mit der die Executioners sich ihren Feinden in den Weg stellen. Und auch für den guten alten Abnutzungskrieg sind sie sich nicht zu fein.
Dafür stehen sie mit ihrem Namen wahrscheinlich, ne?
Genau, ne? Weil was sagt mehr unerbittliche Space Marines als Abnutzungskrieg?
Warum hat euer Panzer keine Bewaffnung? Ja, damit wir schneller sind. Schneller im Geschehen. So sieht's aus. Ja, Rhinos sind aber auch mit Abstand mit die geilsten Panzer überhaupt, finde ich, also die Space Marines haben. Das ist, die sind ja schon.
Ey, und seitdem die auch noch Multimelter oben drauf haben können, sind
können ja die
echt schlimm, ne? Also.
Okay. Ja, moin. Ja, geht's mal, sprechen wir ein bisschen weiter über die Ordensflotte, über die selber relativ wenig so bekannt ist und ja. Reden wir da mal über das Flaggschiff, was ja vorhin schon so dezent am Rande von dir erwähnt wurde, Dennis, und zwar die Nighthack. Die ist nämlich, ursprünglich war das nämlich der abnormal mächtige Kreuzer des ketzerischen Freihändlers Hector Revogan. Wie spricht man es mit Doppel-V aus?
Im Englischen wurde irgendwie immer Hector Revoken.
Oh, ich hätte gerne ein Stück Revokeno auf meinem Brot. Geil. Mit Salz und Zitrone. Revoken, das klingt ja ziemlich geil. Und ja. Und ja, während seiner 57 Jahre anhaltenden Schreckensherrschaft im südlichen Segmentum Tempestus unterwegs und konnte letztendlich von den jetzt muss ich mal gerade hier umblättern von vereinten Kräften der Executioners und dem Adeptus Mechanicus geentert und in Takt geborgen werden. Und danach wurde erstmal eine ganz große Foilaktion da gestartet, um den ganzen Bums da Besen reinzukriegen und dass man auch den letzten Rest vom von den ruinösen Mächten daraus tilgen kann, damit man das Schiff halt für eigene Zwecke benutzen kann. Und das ist denen auch ganz gut gelungen, würde ich mal so sagen. Und ja, es ist dann halt, danach ist es dann halt, ist die Nighthack halt zum Flaggschiff der Executioners geworden. Was natürlich auch einen ganz geil symbolischen Charakter hat, wie ich finde. Also, dass man sie einfach sagt, so, ja, wir mopsen uns das jetzt. Und dann wird's einfach mal unser Flaggschiff. Einfach nur mal so, um im übertragenen Sinne einfach einen riesengroßen Mittelfinger dem Feind zu zeigen. So, das finde ich ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Das ist schon ein sehr, sehr geiler Move. Das kann man schon mal machen. Und ja, jetzt haben wir hier, ja genau, ihr Captain Vani Hex führte die erste Einsatzgruppe des Ordens im Badab-Krieg an. Und ja, das Schiff ist auch, wie du vorhin schon erwähnt hattest, ja ein Retaliator-Class Grand Cruiser. Und super schnell und wendig bei hoher Bewaffnung. Also flott unterwegs und macht ganz groß Badabum.
Ja, ist auf.
Genau, das ist halt noch so ein Überbleibsel aus dem Bruderkrieg, was sich dieser Freihändler da irgendwie mal unter den Nagel gerissen hat. Und mit sowas sieht man heutzutage eigentlich nur noch, wenn irgendwie Chaos Space Marines aus dem Eye of Terror irgendwie raus.
So allein das dann, ist ja schon so geil, ne? So das ist halt. Ich finde es jetzt
cool, Schiffen dieses, da irgendwie auftauchen.
Wie ich ja eben schon meinte, einfach so unter den Nagel reißen und dann so, das gehört jetzt uns, Genosse.
Richtig gut, ja. Sind auf jeden Fall vielen Astartes-Schiffen haushoch überlegen mit dem Ding. Richtig krass. Kommen wir ein bisschen zum Ordensglauben. Ja, wer sich ein bisschen mit Imperial Fists auskennt und deren Origin-Geschichte, deren Heimatwelt Invid, ist ja auch so ein wildes Teilchen, wo sich so verschiedene Stämme gegenseitig auf die Mütze hauen. Ziemlich wilde, abgefahrene Typen. Ich hatte mit Julia schon ein bisschen was über die Geschichte von Fafnir Rahn besprochen, der ja auch aus dem Hause Rahn kommt. Und ja, das waren krass wilde Stämme. Und daran orientiert sich tatsächlich auch die Executioners. Und ihre Rekruten kommen überwiegend von Todeswelten und ja, wilden Todeswelten und letztendlich ja, von Stigma Aquilon. Genau, das sind halt ziemlich abgefahrene Typen, das meinte Dennis vorhin schon, halt wilde Wikinger-Menschen aus so wilden Stammeskulturen. Ja, von diesen krassen Eiswelten, ja, das sind halt ziemlich zähe Burschen, natürlich absolut optimales Rekrutiergewässer für Astartes-Orden und so natürlich optimal für die Executioners. Ja, so tragen sie das Erbe von Fafnir Rahn ja ziemlich gut weiter, auch wenn es inzwischen andere Welten sind, aber der Geist des axtschwingenden Wilden bleibt auf jeden Fall bestehen. Ja, haben wir auch schon besprochen. Die Executioners halten sich selbst für die auserwählten Henker des Imperators. Ja, sind den Space Wolves, wie gesagt, sehr ähnlich von dieser ganzen Mentalität, von der Auffassung, von der eigenen Überzeugung über den Sinn ihres Ordens und ja, sind quasi Space Wolves in viel, viel cooler. Obwohl wir bei dem ganzen Hate gegen die Space Wolves, will ich auch nochmal meine persönliche Meinung dazu sagen, die ich auch schon öfter kundgetan habe, dass ich quasi in der Heresy diese Lederkappen tragenden wirklich Schlachter finde ich halt super, nur dieses ganze Wolfsding und bei 40k nerven sie mich halt ziemlich mit ihrem ganzen Wikinger
Real-Equipment-Getue.
Ja. ja, das sind Laper, genau. Ja, und jeder Marine der Executioners nach dem Sinn und dem Charakter von Fafnir Rahn strebt nach eigenem Ruhm und den auch vor allen Dingen voranzutreiben und ja. Ja, es geht halt viel um Ruhm und Ehre und sowas und man will auf jeden Fall in den Erzählungen der Death Speakers Erwähnung finden, was ja auch so ein bisschen an die Skjalden der Space Wolves erinnert, also dieses in den Sagen vorkommen, wird da alles ein bisschen anders gemacht, aber doch irgendwie gleich.
Genau, die Death Speakers sind nämlich die Ordenspriester der Executioners. Und genau, es ist tatsächlich so, wie Skjalden, die beim Festmahl über heroische Geschichten aus der Edda berichten, also aus der, ich sag mal, weltlichen Geschichte. Dort machen die das ähnlich, allerdings in Form von die Erinnerung frisch halten an berühmte und vielgerühmte Ordensbrüder, die aber, ich glaube, fast ausschließlich tot sind. Also die reden eher über die. Und die haben auch relativ viele Ordenspriester. Naja, und die gesammelt unter der, ich sag mal, Leitung des, ja, wie war das denn noch? Lord Speaker of the Dead unter Tulsa Kane, halt ihren obersten Priester haben. Und auch dieser Tulsa Kane ist auch derjenige, der jetzt für uns sehr, sehr relevant natürlich, den Orden in den Badab-Krieg führt. Genau. Und nebenbei sind die Executioners auch immer mit hinterher, wenn es darum geht, leicht gereizt zu werden. Also die springen sehr, sehr schnell an. Also wenn du sie anrempelst oder so und oder vielleicht mal nach einer Uhrzeit fragst, dann kann es sein, dass du halt eine Axt im Genick hast. Relativ
rastiger.
Richtig. Nee, genau. Und die
gibt gleich hart in die Fresse.
Sobald die sich da irgendwie fehl- oder missverstanden fühlen, gibt es eigentlich auch keine Alternative als diese Schmähung oder vielleicht auch nur eine vermeintliche Schmähung unbedingt mit Blutvergießen zu ahnden und fordern halt Duelle ein, die auch nicht selten zum Tod bis hin auch zu, aber auch nur, wenn manchmal aus Spaß, sag ich jetzt mal, zu Verstümmelung führen. Das ist schon ein bisschen heftig.
Apropos, ganz kurze Frage, Tulsa Kane. Wie alt ist Dante offiziell? Hat das einer im Kopf?
1500 Jahre.
Hey, Tulsa Kane muss auch steinalt sein, ne?
Ja, das ist bei den Execution, das ist ja auch mit Fafniran, der muss ja uralt gewesen sein, als der Orden überhaupt gegründet wurde. Da habe ich mit Julia drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen weird.
Kontrovers.
Ja, ich habe auch immer gedacht, Execution, das müssen zweite Gründung gewesen sein, aber die sind ja erst dritte Gründung. Also ich glaube, der Fafniran war auf jeden Fall älter, als Dante jetzt ist.
Also Dings hier, Tulsa Kane, der nimmt ja auch teil an der Schlacht von Carrion Deep. Das ist noch im M39 ist das noch. Also da ist der schon der Anführer, also der Oberbefehlshaber. Ne? Ist im aktuellen Lore immer noch aktiv.
Okay. Ja, spannend.
Auf jeden Fall. Abschließend also dieser Hang zu diesen Duellen liegt vielleicht aber auch im Primogenitor-Orden der Imperial Fists irgendwie verwurzelt. Und zwar haben die halt häufig immer mal, oder was heißt häufig, einmal alle 100 Jahre unter den einigen Folgeorden, meistens sind es 12, das Fest der Klingen abgehalten. Wobei sich halt Champions halt duellierten. Also dieser Hang zu Duellen ist auf jeden Fall groß, aber dass sie dann auch gleich, so schnell gereizt sind, das haben sie vielleicht nicht unbedingt von den Imperial Fists abbekommen. Das haben sie ganz alleine entwickelt.
Mhm. Haben sie sich bei den großen, bei ganz den älteren Cousins hier bei den Black Templars abgeguckt.
Genau. Das machen nur wir. Ja.
Wer hat's erfunden?
Ja, genau.
Executioners, wer sonst, ne? Und was sie sich noch so ein bisschen auf die Fahne schreiben, ist natürlich so die, wie für jeden Warhammer- oder Tabletop-begeisterten Typen, natürlich die Sammelleidenschaft, die wir ja auch irgendwo alle haben, natürlich. Nur, dass sie keine kleinen Plastikmännchen und Panzer und Co. sammeln und damit dann Peng-Peng machen und spielen und Spaß haben. Nee, die sammeln nämlich Trophäen ihrer erschlagenen Gegner und präsentieren die halt dem Death Speaker, um halt da schön Ruhm einzufahren und sich halt feiern zu lassen halt so ein bisschen. Er hat so ein bisschen was von einer Katze, die dir irgendwie eine Maus vor die Tür legt und sagt, ja, guck dir das mal an, was ich hier gemacht habe, du. Ne? Ich glaube, André kennt das Ding mal 3. Ich schätze mal, deine haben das auch zeitweise gemacht oder machen das?
Ja.
Naja. Groß wie Jäger Fiddy, ne? Heute erst noch das Thema gehabt auf jeden Fall. Und aus besonders signifikanten Trophäen werden dann auch Reliquien irgendwie hergestellt, geschnitzt, wie auch immer. Weil, das ist ja, ne? Also, kann man dann ja mal machen. Das bietet sich
ja. Ist ja auch schick.
Und, ja, natürlich, ist halt geil, ne? Wenn du irgendwie so einen geil verzierten Totenkopf hast von irgendeinem Obermufti, den du weggeballert hast, ist natürlich, also, ja, ist halt so ein bisschen so ein Prestige-Ding, ne? Ist aber auch ganz cool. Auf jeden Fall, ne? Und neben dem Krieg gegen die Bestie können die Executioners auch generell auf eine sehr lange Reihe heldenhafter Taten für das Imperium zurückblicken.
Genau. Ja, Krieg gegen die Bestie, da waren sie auch sehr aktiv, aber haben auch echt viele verloren.
Also, am Rande.
Ja, die haben halt bei der ersten Schlacht enorm reingedroschen. Und das war also nicht erste Schlacht, sondern der erste Angriff auf Ulanur. Falls ihr euch erinnert, wir hatten das Thema Krieg gegen die Bestie in einer wundervollen Doppelfolge in unserer Spotify-Historie. Unbedingt wieder anhören. Es war wunderschön.
Was war los auf Uli, ne?
Was war los auf Uli, genau. Ich glaube, das war auch die Überschrift, oder?
Ich weiß es nicht mehr, aber ja.
Naja, auf jeden Fall haben sie da echt Verluste eingefahren beim ersten Angriff auf Uli und konnten tatsächlich beim zweiten Angriff schon gar nicht mehr mitmischen. Erst beim Final Fight sozusagen, da waren sie dann wieder mit an Bord. Da ging es dann wieder los. Aber nicht nur dort haben sie sich mit Ruhm bekleckert, sondern auch ein sehr berühmter Eintrag in ihrer Geschichte ist die Invasion von Novasulis M36. Und zwar waren sie halt einer der absolut ersten Orden, die den wahnsinnigen abtrünnigen Kardinal Burakris angegriffen haben.
Burakris, genau.
Burakris. Der spielt tatsächlich in den Avenging Suns Romanen wieder eine Rolle.
Okay. Cool, ich mag sowas, wenn solche Leute wieder auftauchen.
Das unbedingt.
Cool. Fand so sehr das, empfehlenswert.
Fand das Imperium auch super.
Ich denke nicht.
Er war Fan.
Jedenfalls, natürlich, also es waren einer der ersten Orden, aber natürlich nicht der letzte Orden, die den Typen angegriffen haben. Tatsächlich haben die sich halt so viel Ruhm eingefahren, neben den Space Wolves, den Raven Guard und den Angels of Absolution, dass ihnen gestattet wurde, nach ihren 4000 Jahren jetzt den ersten Nachfolgeorden zu gründen, und das waren die Iron Champions. Genau, da ging es dann los. Die haben auch noch mindestens zwei weitere, die Skullbearers und die Crimson Axes, das sind ebenfalls Nachfolgeorden, aber das war halt so die Geburtsstunde der Iron Champions. Naja, und einer der Gründe, warum sie halt diesen Kardinal angegriffen haben, der war einfach etwas übertrieben am Kaufen. Der hat einfach mal so richtig viel eingekauft, und zwar Waffen aus allen möglichen Manufaktorien von Novasulis, dass er damit quasi sogar den Planeten Fenris belagern könnte, also den Wolfshort.
Was ja erstmal nichts Schlechtes ist.
Per se nein. Aber es ist sowas wie, das macht man einfach nicht. Naja, es war auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, und die Executioners landeten auf dem Planeten und legten so ziemlich alles, was ihnen in die Quere kam, in Schutt und Asche, holten ihre Äxte raus und benutzten diese ausgiebig. Wenn sich nicht irgendeiner einfach nur hingeworfen hat, um halt deren Füße zu küssen, wurde der niedergemacht. Also er lag am Ende eigentlich auch unten. Naja, danach haben sie dann...
Die haben im Prinzip jeden, der sich nicht ihnen ergeben hat und um Gnade gefleht hat, haben sie enthauptet.
Ja, richtig, richtig lustig. Wie man es halt sollte machen. Und da sie halt große Fans von so, ja, ich sag mal, angefertigten Insta-Bildern sind, die haben sie natürlich auch so wirklich hübsche Dioramen halt auf diesem Planeten hinterlassen, indem sie halt die Straßen des Planeten mit den enthäupteten Körpern, sondern also die Schädel da aneinander gereiht. Einfach mal von hier
ja, und auch gleich. Auch aufgespießt und so. Das war schon richtige Schweinerei, die. Und das war halt tausende Kilometer lang war die Straße von aufgespießten und aufgetürmten Köpfen gesäumt.
Die haben sich wirklich, wirklich schmutzig gemacht, auf jeden Fall.
Wundervoll.
Aber
wir reden hier von Industrie-Makropolwelten mit Milliarden von Menschen als Population, und die haben einfach,
die haben einfach mal so lange gearbeitet, bis die Axt stumpf war, und dann nochmal geschärft und weitergemacht und dann wieder stumpf.
Man muss natürlich sagen, wie dämlich muss man sein, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Du siehst irgendwie, die ersten drei werden geköpft. Einer schmeißt sich dann irgendwie auf die Knie und sagt, bitte Gnade. Und dann so, ja gut, du halt nicht. Dann so beim nächsten so, ich bleib stehen.
Ah! Ja. Vielleicht haben sie es einfach nicht begriffen.
Ich glaube, es ging auch alles relativ schnell und lag auch viel im Ermessen der Executioners. Vielleicht haben sie auch einfach alle enthauptet und am Ende haben sie gesagt, ja, wollte sich keiner ergeben.
Ja, war einfach keiner.
Das ist durchaus möglich. Wollte sich keiner ergeben. Mhm.
Also alle, die sich ergeben haben, haben wir verschont. Wie viele haben sich denn ergeben? Niemand.
Habt ihr denn gefragt?
Nein. Nein.
Man muss ja nicht nach allem fragen.
Wir haben den Akzent nicht verstanden. Ja.
Die reden so komisch.
Die haben uns verbal angegriffen. Naja, auf jeden Fall haben sie am Ende auch natürlich nicht nur die Leute, ich sag mal, kurz und klein geschlagen, sondern auch insgesamt natürlich viel Schutt und Asche hinterlassen. Und dass der Planet irgendwann mal wieder funktionierte, hat wirklich einige Jahrhunderte gedauert, bis da die Infrastruktur wieder einigermaßen so funktionierte.
Jung, hören's, ich wollte mich erjebe, Ah, Rotgar, verstehst du den da?
Der hat dich beleidigt. Ach so, ja, stimmt. Guck mal, da greift es dann. Der Akzent hat dafür gesorgt, dass sie sich jedes Mal, wenn sie angesprochen wurden, haben sie sich gereizt gefühlt. Und es war wahrscheinlich eine Schmähung. Ganz klar. Und das muss mit Blut bezahlt werden. Logik. Manchmal bin ich echt logisch. Cool.
Ja, die sind aber schon echt doll. Ich meine, wenn sich so jemand, also wenn sich jemand so ergeben möchte, mit so einem wunderbar sexy rheinländischen Akzent, also das sind ja richtige Unmenschen, wenn man die Leute dann trotzdem wegknallt. Ne? Also ist ja echt das.
Ich hasse Rheinländer. Ach, komm, nee, nee, nee.
Aua. Ich höre dich nicht, mein Kennenschwert ist so laut. Was? Ja, ja.
Lass mich in Ruhe, du Puffekopf. Ich hab mich da längst erheben.
Au. Vielleicht haben sie auch Kettenäxte.
Ja, Kettenäxte, mein Gott. Irgendwo wird vielleicht auch ein Kettenschwert dabei gewesen sein.
Ich glaube auch.
Das ist total alles, unlogisch.
Alles, womit man abschneiden kann.
Ja.
Einige hatten auch Scheren.
Löffel.
Einige hatten Scheren.
Scheren.
Bastelscheren.
Die hatten Scher an.
Alles andere war stumpf.
Ah, Cher war auch dabei.
Ja.
Cher war auch dabei und da wurde es ja weggeschert.
I got you, babe.
Die haben sie dann zum Teufel geschert. Ah. Ah, wunderbar. Selten so schön gekotzt wie heute. Lacht wie heute. machen wir weiter?
Nö. Ja, sicher. Machen wir doch, natürlich.
Schade, ich wollte jetzt eigentlich saufen gehen, aber nee, gut. Dann kommen wir zum Pursuit of Hector Revoken. Der eben schon Erwähnung gefunden hat. Und gehen wir da jetzt mal ein bisschen näher darauf ein, was da passiert ist. So, mit dem Schiff, würde ich mal sagen. Die Executioners haben halt das Schiff des Heretischen Freien, das gebordet, sind da einfach mal reingeplatzt. Ich stelle mir das immer, ich weiß nicht, wie genau ich mir das vorstellen soll. Oder kann, wenn halt Space Marines so ein Schiff entern.
Ziemlich finster.
So. Ja, das denke ich halt nämlich auch. Ne? Das passiert mit einem ganz großen Knall und dann im Fall der Executioner ist wahrscheinlich mit einem asozial grandiosen Gelächter dabei und so, dass das Chaos-Anhänger sich vor Angst in die Hose scheißen.
Oh ja, ist jetzt im aktuellen Avenging Sun in dem fünften Teil. Thron aus Eisen oder so heißt der, keine Ahnung. Da machen die Black Templars das und das ist ziemlich cool, dass du mal ein bisschen Einblicke kriegst, wie sowas geplant wird, dass sie sich noch so einen sekundären Extraktionspunkt sozusagen zeitverzögert mit Boarding-Kapseln reinschießen. Das ist ziemlich cool.
Mhm.
Ja.
Ja, da bin ich grad, ich bin auch gerade ganz knapp auf der Hälfte von dem Roman. Auf
jeden Fall. Ja,
gefällt mir auch ganz gut.
Ich fand den auch ganz gut, aber ich habe irgendwie bei 60 aufgehört und habe doch lieber Dysonauts gehört. Ich muss da noch mal wieder rein, ja.
Ich muss da mal wieder rein hier, du, ne? Aber wir sehen uns ja auch bald, ne? Das wird eine schöne Nummer, wie das werden.
Ja, wer auf unserem alten Battleground da im Café Flop mit Phil gibt den erstmal so ein Mexican Standoff.
Ja, Phil und aber Phil ist ja nicht alleine da. Von den Dysonauts EcoPV wird ja auch mit dabei sein, soweit ich weiß. Und das wird, glaube ich, eine ganz runde Nummer und richtig geil. Machen wir mal weiter. Auf jeden Fall flieht dann Revoken mit seiner Entourage in den Warp, wohin auch sonst. Ne? Das ist ja Reiseziel Nummer 1 für Leute seines Standes in so solchen Situationen auf jeden
für
Fall.
Für solche und, Leute.
Dadurch wurden halt die Executioners von jedwem Nachschub halt abgeschnitten halt. Ne? Da war dann halt dann direkt Feierabend. So, die waren dann halt mit da drin und ja, das Gejaule war groß, wahrscheinlich von den Heretikern, durch die ganzen schreienden Kettenäxte, die da ihres blutigen Amtes gewaltet haben und dem rauen Gelächter und so weiter und so fort. Aber die degenerierten Truppen des Freihändlers waren natürlich nicht ganz alleine. Das wäre ja langweilig, wenn man den ganzen Tag irgendwie nur Kultisten und irgendwelche total bekloppten Navy, ehemaligen Navy-Soldaten irgendwie wegmetert. Es muss ja auch mal irgendwann ein bisschen lustig oder ein bisschen anspruchsvoll werden. Also, was stellt man sich denn da vor die Flinte? World Eater
besser. Feingeister. Richtige Feingeister.
Ja. Richtige Feingeister. Also, das stelle ich mir geil vor. Ich glaube, das ist so ein Kampf auf Augenhöhe, Executioners gegen World Eaters. Ich glaube, das kann man schon gut vergleichen. Also, da gibt's glaube ich nicht viel anderes, was dann so nahkampfmäßig so reinhaut, als dass man sagen könnte, oh geil, das ist jetzt so ein Kopf an Kopf Rennen. Also,
beide so, eigentlich finde ich euch ganz cool, aber
ey, kann ich noch bei euch mitmachen? Jetzt sind wir sowieso hier und irgendwie angeschmiert, also ja, weiß-blau finde ich halt auch cool. Oder rot meinetwegen auch das. Ja, kriegen wir alles hin. Ne? Und naja, letztendlich konnten sie halt aber das Schiff natürlich in ihre Gewalt bringen. Ne? Das hat man ja vorher schon, also dem Informationsfluss entnehmen können. Aber trotzdem so ein abschließendes Gefecht gegen World Eater, Berserker, geil. Ne? Bin ich Fan. World Eaters, geil. Executioners, geil. Das ist eine runde Sache, das kann man machen. Wie gesagt, kommen wir zur Schlacht von Carrion Deep. Eine der ersten dokumentierten Schlachten des Imperiums gegen die Necrons. Auch ziemlich geil. Es gibt wenig, was nicht geil ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich benutze es ja so oft, diese Aussage. Die Executioners führten den Angriff auf das Zentrum der schrecklichen Xenos. Tulsa Kane selber führte den Angriff und er schlug den feindlichen Befehlshaber, verlor dabei aber halt ein Auge. Bisschen blöd, aber hat ja zwei davon und mein Gott, das kann man ja, glaube ich, ein bisschen verkraften. Und wegen der hohen Verluste.
In seiner unendlichen Weisheit gab der Imperator ihm ein zweites Auge.
Ich weiß nicht, ob das so was extrem Besonderes ist in einer Welt, wo man irgendwie alles mit irgendwelchen Bioniken regeln kann, aber nett ist es trotzdem.
Ja, eben. Sieht halt cooler aus, ne? Also ist ja ein Grund, sich zu freuen, das Auge zu verlieren. So, endlich so eine coole rote Bionik im Gesicht.
Genau.
Ja.
Und dann, nee, kriegst du doch nicht. Scheiße. Verdammt. Jetzt glaubt mir das keiner, dass ich hier was gerissen habe. Das ist ja wie eine Art Auszeichnung. Einmal kurz zurück. Wegen der hohen Verluste in der Schlacht nahm die zweite Kompanie nicht am Badab-Krieg teil, sondern verblieb als Garnisonstruppe zusammen mit den neuen Rekruten des Ordens und Ordensmeister Arka Sharkon of the Drakenvault.
Ja.
Das ist das Geschehnis um die Schlacht von Carrion Deep einmal in Güste, in Eile abgerissen. Ne? Und das ist, das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Ja. Das liest sich halt alles, als wären das für sich genau nochmal richtig geile Events, ne? Also könnte man auch garantiert nochmal irgendwie jede Menge zu füllen.
Total, also auch dieser Hector Revoken, also das finde ich mega spannend. Ich glaube, die ganzen Infos über den sind auch alle aus den Badab-Büchern, ne?
Richtig guter Typ.
Ich glaube, diese Freihändler-Dynastie um Revoken, Revoken-Dynastie wird öfter mal, also wird auch woanders erwähnt. Aber Hector Revoken und dieser ganze Bums kommt alles aus dem Badab-War-Buch von Forgeworld. Also das fände ich mal mega cool, wenn da ein bisschen mehr zu bekannt wird. Das finde ich ziemlich cool, dass der World Eaters hatte. Und die dunklen Götter haben ja dem Hector Unsterblichkeit angeboten. Deswegen ist er ja zu ihnen gekommen.
Das ist natürlich ein sehr verlockendes Angebot. Das kann man natürlich auch dann verstehen, dass er dann gesagt hat, ja, natürlich.
Der Klassiker.
Rinder. Der Klassiker, natürlich. Die haben gesagt, ich werde unsterblich. Und dann mache ich das mal natürlich. Wann wurde jemals schon irgendjemand von den Chaosgöttern beschissen? Ich kann mich nicht dran erinnern.
Also mir ist das bis jetzt noch nicht passiert. Aber ich bin da auch nicht so deep drin in dem Chaosgötter-Dings.
Ja, du.
Wie war das? Du spielst Dings, ne? 1000 Suns.
Ja, momentan sind die eingemoddet halt so, ne? Weil Imperium geht gerade steil. Das muss man kurz, das löst sich immer so ein bisschen ab, so, aber Holy Griffins ist schon die Macht.
Ja, wundervoll. So, mach ich, machst du, Andy? Wie willst du?
Nee, mach du gerne. Okay. Ich habe tatsächlich meine Parts mir vorher durchgelesen und nicht deine.
Okay, kommen wir zum Siege of Darkenwald beziehungsweise der Verteidigung von Siege Aquilon am Ende von M39. Da schwappt eine psionische Welle über den südlichen Rand des Imperiums und das wird heutzutage vom Ordo Xenos als Vorbote einer Tyranniden-Invasion gewertet.
Generell als Vorbote der Tyranniden. Der Tyranniden. Also die wussten damals noch nicht, was Tyranniden sind. Das hat sich ja erst danach abgespielt. Und die wurden ja durch den Pharus angelockt, welcher in der Horus Heresy aktiviert wurde. Und dann hat es ja 10.000 Jahre gedauert, bis die Tyranniden in unsere Milchstraße gekommen sind. Und das war so der Vorbote der Tyranniden sozusagen.
Ja. Yeah. Wie wir alle wissen, passieren bei so psionischen Schockwellen ganz, ganz schlimme Sachen. Und so begab es sich auch, dass hier ein nicht näher beschriebener Xenos-Typ, der irgendwie als wurmzerfressende Xenos beschrieben wird, anfangen halt den Darkenwald und Siege Aquilon zu belagern. Die Executioners sind zu dem Zeitpunkt auf etwa 300 Mann zusammengeschrumpft, führen aber trotzdem weiterhin mehrere Kriege und sind halt in Kreuzzüge verstrickt. Die versuchen sich halt so gut es geht zusammenzuziehen, während die Ordensfestung des Ordens belagert wird von den Xenos und das läuft halt auch sehr, sehr, sehr gut für besagte Xenos. Der Orden, die Festung wird fast überrannt. Der Orden hat furchtbare Verluste. Jeder Meter wird mit toten Space Marines erkauft, also jeder gehaltene Meter. Der Großteil der Ordensfestung ist schon in Hand der Xenos. Da tauchen die heldenhaften Astral Claws auf und in deren Fahrwasser eine imperiale Flotte unter der Führung vom Astral Claws Chapter Master Arcas Seneca und stellen sich an die Seite der Executioners und so gelingt es mit vereinten Kräften, die widerlichen, wurmzerfressenen Xenos zu besiegen und in die Flucht, also und letztendlich zu vernichten. Schwer gezeichnet und sich ihrer angemessenen Dankbarkeit bewusst, schwören daraufhin die Executioners den Astral Claws und halt im Besonderen dem Chapter Master Arcas Seneca eine Blutschuld, die schon 1100 Jahre später im Badab-Krieg beglichen werden sollte. Und da sind wir jetzt.
Mhm. Sehr schön. Das hat auch Spaß gemacht. Und wir werden auch noch vieles mehr über die Executioners erfahren, wenn sie dann weiter auftauchen im Badab War. Und das werden sie. Schöne Nummer. Schön gemacht. Genau. Wie schon letztes Mal bestätigt, haben wir den Prolog für den Badab War endlich abgeschlossen und jetzt geht's voll rein. Das Adeptus Terra ist voll involviert. Mit ihnen kommen gleich zu Anfang die Red Scorpions mit rein und ziemlich schnell danach auch die Raptors und die Salamanders. Darum wird's bald gehen und damit machen wir auch direkt weiter als nächste offizielle BMK-Auskopplung. Was ziemlich cool ist, was wir bald noch raushauen, ist ein Videospiel-Spezial von Zuhörern von uns. Dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist. Und dann, wie gesagt, geht's direkt weiter mit dem Butter War und wir werden uns erstmal, glaube ich, um die Red Scorpions kümmern. Ja. Wollen wir zur Playlist?
Ja, gerne.
Können wir sehr gerne machen.
Können wir machen.
Habt ihr schon was?
Mhm. Ja, kann ich anfangen?
Ja, sicher.
Also,
das wollte ich auch.
Am Arsch, die Räuber, mein Freund. Da gibt's natürlich für mich nur eine Auswahl, und zwar ist das Unsilent Death von Nails. Mega geile Band, der Song kickt richtig rein. Und es passt einfach wie Arsch auf einmal. Das ist genau das, also so, das ist deren Themensong, glaube ich. Das passt schon.
Mega gut. Darf ich weitermachen?
Ausnahmsweise.
Ich würde tatsächlich gerne von einer der besten deutschen Bands aller Zeiten, und zwar von Troopers, den Song Mein Kopf dem Henker, Mein Kopf dem Henker auf die Liste packen. Vom gleichnamigen Album Mein Kopf dem Henker.
Ich habe gestern noch im Laden darüber gerantet, wie scheiße ich Troopers finde. Kannst du Gedanken lesen? Das
ist schon der zweite Troopers-Song auf der Liste.
Na, da werde ich gleich gegenhalten.
Sehr gut. Ich war nochmal der erste Gewalt, oder?
Ja, Gewalt, ja. Klar.
Boah.
Was einfach jetzt Sinn macht, ist mein Musikwunsch an dieser Stelle. Also ich logge mich da einfach ein, und zwar von The Steelwoods.
Auf Deutsch die Stahlsau.
Die Stahlwutz.
Schön. Ja, dann.
Ja, Dennis, was hast du uns heute?
Dann habe ich, weil die Executioners, da wo die auftauchen, ja ganz, ganz viele schlimme Sachen passieren und Leute zerhackt und zerschnitten und zerschossen werden, dachte ich mir.
Zerhackt und angekackt.
Nackt, zerhackt und angekackt. Passt ja kaum irgendwas besser als Big Chuck mit seinem Wahnsinnshit Man's Not Hot. Boom. Skia. Bop, bop, kack, kack, kack.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wieder mal tolle Erweiterung für unsere Wahnsinns-Playlist.
Meine Kunden werden sich freuen.
Ja, unsere Playlist geht jetzt schon 17 Stunden und 48 Minuten. Also, wenn ihr bald eine Hochzeit plant, einfach die Playlist auf Shuffle. Ja. Es kann im Prinzip nichts schief gehen.
Im Prinzip. Es ist einfach Hit, folgt auf Hit. Es ist einfach nur geil.
Irgendwann schaffen wir es damit, so eine dreitägige Wikinger-Hochzeit beschallen zu können.
So. Das ist alles, was ich jemals wollte in meinem Leben. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Wir verabschieden uns gleich und geben das Wort an Mo von den Tabletop-Freibeutern. Habt ihr noch irgendwas?
Nö, aktuell noch nicht. Sonst rufe ich nochmal durch.
Alles klar. Dann schöne Grüße an Santa und gute Nacht.
Tschüss.
Gute Nacht.
Ah, wir haben gar keinen Musikwunsch für Santa, oder? Haben wir einen?
Nee.
Oh. Ha. Ja. Ja,
tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Moin vom Planeten Bergedorf Primus, dem Heimatplaneten der Tabletop-Freibeuter. Wir wollen euch einladen zu unserem Sommerfest am 15.07. 11 Uhr in der Wentorfer Straße 26 in Hamburg. Wir werden einige Demotische zu bieten haben. Wir zeigen euch unsere Systeme, die wir spielen. Wir haben einige Leute von außerhalb, die Demotische mitbringen. Wir werden unter anderem One-Page Rules, The Drowned Earth und einiges anderes zu bieten haben. Es wird einen Flohmarkt geben, zu dem ihr euch auch noch anmelden könnt. Da werden unter anderem auch TWS und der Zwergenfürst einen Tisch stellen. Und wir haben noch einige Plätze frei. Es wird Tabletop-Freibeuter-T-Shirts geben, die wir drucken. Da vielen Dank an den lieben Grabowski, der uns dabei hilft. Und vielen Dank an Tomski, der uns das Design für die T-Shirts gemacht hat. Da wir sie selbst drucken, werden sie streng limitiert sein. Also kommt vorbei. Essen und Trinken gibt's natürlich auch. Alle Erlöse, die aus den Standgebühren vom Flohmarkt kommen, die aus den T-Shirts und so weiter kommen, die gehen komplett an das Jugendzentrum Unser Haus e.V., deren Räume wir nutzen dürfen. Also ja, 15.07., 11 Uhr, kommt vorbei.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader Malstrom-Komplex.